konkreten Namen. Das ist Jesus Christus, der kommt als Gottes Sohn auf diese Welt, der für uns am Kreuz stirbt, der dort unsere Sünde trägt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er ist die Antwort. Und so haben wir eine Reihe von Bildern angeguckt, die so ein bisschen Aspekte von dem, was die Bibel eigentlich mit dem Wort Sünde meint, näher bringen. Wir haben über Blindheit geredet, über eine völlige Verblendung, die die Realität meines Lebens, die an Gott vorbeigeht, einfach ausblendet. Wir haben über Hartherzigkeit geredet, über Herzen aus Stein und über den Gott, der ein neues Herz schenken möchte. Wir haben über Sucht geredet und über die Sünde, von der ich nicht loskomme, die mich gefangen hält, die mich in eine Art Abhängigkeit, in eine Sklaverei im Bild der damaligen Zeit reinbringt und von dem Gott, der befreit. Und wir haben immer wieder dieses Muster miteinander nachvollzogen, zuerst über ein Bild für die Sünde zu reden, immer in dem Bewusstsein, dass wenn wir über Sünde reden, dass wir da nicht über irgendwelche uns unbekannten Leute irgendwo da draußen reden, die das Problem haben, sondern dass wir immer über uns reden, über das Thema, das uns selbst beschäftigt und betrifft, an der Hand der Tatsache, dass wir alle als Sünder vor Gott stehen. Wir haben immer über diese Bilder geredet und sind dann zu diesem Jesus gekommen, der dieses Bild auflöst, der das Gegenstück dazu ist, der befreit, der blinde Augen öffnet, der neue Herzen schenkt, über diesen Jesus. Und dann haben wir immer zwei Fragen gestellt, nämlich die Frage, okay, aber was hat das jetzt dann konkret mit mir zu tun? Was heißt denn das für mich? Und die zweite Frage, was heißt es für meine Beziehung mit anderen Menschen? Und genau dieses Muster möchte ich gerne mit euch heute Morgen noch einmal nachvollziehen. Ich habe euch in der letzten Zeit von Büchern und Filmen berichtet, aus unserer Zeit, die solche Bilder aufgreifen, ähnlich wie in der Bibel, und die das ganz gut illustrieren, was da schiefläuft und was auch das Problem im menschlichen Leben ist. Und heute Morgen möchte ich euch gerne das große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts vorstellen. Ein Bild eigentlich. Künstler gibt es ja viele, durch die Jahrhunderte durch ist zum Teil fantastisch, was die auf die Beine gestellt haben. Große Namen kommen uns sofort, Rembrandt oder dann etwas moderner, vielleicht Picasso. Ich möchte euch gerne das Kunstwerk des 21. Jahrhunderts vorstellen, wobei man das, glaube ich, dann von unserer Seite aus gar nicht sieht. Ich habe da vorne auch Bilder, aber irgendwie funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja gut, dann muss es halt heute Morgen ohne Bilder gehen. Genau, das wird es natürlich... Ich sage, ich stelle euch das Kunstwerk. Aber wenn ihr einen Predigtzettel bekommen habt, habt ihr einen Predigtzettel bekommen? Ich habe keinen hier vorne, aber ist egal. Da ist ein Bild vorne drauf. Das ist das große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts, sozusagen von der anderen Seite. Ich rede über den Selfie. Wisst ihr alle, was ein Selfie ist? Ja? Also für die Senioren, die noch nicht mit dem Smartphone unterwegs sind, müssen wir vielleicht erklären, was ein Selfie ist. Der Selfie, der ist genau mit dieser Geste. Das ist, wenn man dann, da man ja immer eine Kamera jetzt dabei hat, ein Bild von sich selber macht. Gerne an irgendwelchen tollen Orten, wo man zeigen will, hey, da war ich auch schon, oder mit berühmten Personen. Also wenn im Wahlkampf die Bundeskanzlerin einen Auftritt macht, ja, dann ist es sehr beliebt, dass man dann sich neben sie hinstellt und mit ihr einen Selfie macht und so, guck mal, ich so toll bin ich habe mal hier die Angela Merkel persönlich getroffen oder so. Das große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts hängt nicht in irgendeinem Museum und ist von irgendeinem uns völlig unbekannten, berühmten Künstler irgendwie gemalt oder fotografiert oder sowas werden, sondern plötzlich sind alle als Künstler unterwegs. Ja, da haben wir es doch. Wunderbar, genau. Und ich bin jetzt sogar schon auf der nächsten Folie. Aber da ist auch nochmal, genau. Plötzlich sind alle als Künstler unterwegs. Also es hat sich ja unglaublich viel verändert in dieser Welt. Soziale Netzwerke sind heute ein ganz großer Begriff. Alle sind vernetzt, alle sind digital unterwegs. Zum Teil haben die Erstklässler heute in der Grundschule schon ein iPhone mit dabei, erzählen mir die Lehrer dann oft das neueste Modell sogar. Jeder ist mit jedem vernetzt, jeder kann da Bilder und Videos machen und über sich selbst reinstellen. Das bringt auf der einen Seite manche Chancen mit sich, also ich will das gar nicht schlecht reden. Die mich kennen, die wissen, dass ich auch in sozialen Netzwerken unterwegs bin. Also ich kann jetzt gar nicht so tun, wie wenn das alles so furchtbar wäre oder so. Es bringt ganz wunderbare Chancen mit sich, Menschen kennenzulernen und mit Menschen in Kontakt zu bleiben, wo ich sonst vielleicht längst aus den Augen verloren hatte. Aber es bringt auch ganz viele Gefahren mit sich. Das sieht man daran, dass heute dann in der Schule dann die Polizei kommt und Infoveranstaltungen macht, Kids Online und so, wo es darum geht, ja, was müssen denn Kinder wissen, damit sie sich nicht auch in Gefahr bringen mit dem, was sie dort über sich veröffentlichen. Und es bringt eine Kultur mit sich, eine Selbstdarstellungskultur. Also wisst ihr, früher war es ja so, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwann, ach ja genau, diese Woche am Dienstag, da saßen wir mit einem guten Freund, wir waren ja bei der Konferenz der Volksmission, ja, und sind über Mittag mit einem guten Freund essen gegangen und dann saßen wir in der Pizzeria und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf sein Aussehen zu sprechen kommen, aber jedenfalls hat er dann irgendwann lachend seinen Führerschein aus der Tasche geholt und uns sein Bild gezeigt, dass da ein Führerschein drin ist. Na, wisst ihr, von damals, vor vielen, vielen Jahren, ja, das sah natürlich total anders aus wie heute, und wir haben herzlich gelacht über dieses Bild, weil wir uns ihn so nie vorgestellt hätten früher. Na, aber früher war das ja einfach, ne? Da hat man dann irgendwann mal ein Passbild gemacht, und das war vielleicht dann peinlich oder auch nett, aber das war dann im Führerschein in der Brieftasche, und wenn dann nicht gerade die Polizei angehalten hat, dann hat es eigentlich keiner zu sehen bekommen, dieses Ding, ja. Und dann deswegen war das nie ein großes Thema. Heute bist du präsent online, da hast du ein Profilbild und da postest du Fotos und du musst dich fragen, wie stehe ich denn da vor den anderen? Wie will ich denn dastehen vor den anderen? Wie will ich mich denn präsentieren? Und gerade bei der jüngeren Generation nehme ich das schon wahr, dass das eine große Frage geworden ist. So, wie will ich mich denn darstellen vor den anderen? Weil ich ja gesehen werde. Und wenn ich nicht da bin, werde ich auch gesehen. Das ist auch eine Art der Darstellung. Ja? Das ist eine ganz neue Kultur, diese Selfie-Kultur, und trotzdem geht sie eigentlich zurück letztlich auf eine der zentralsten und ältesten Fragen der Menschheit. Die gab es auch früher schon als du nur ein Passbild im Führerschein hattest. Die gab es schon davor, als es noch keinen Führerschein gab. Die gibt es eigentlich von Anfang an. Nämlich die Frage, die sich mir als Mensch stellt, wer bin ich denn eigentlich? Wer möchte ich sein im Leben? Als wer möchte ich wahrgenommen werden im Leben? Warum bin ich denn da und was soll werden aus meinem Leben? Bei uns nicht so sehr, aber in anderen Ländern gibt es das ja zum Teil mehr, dass man, wenn ein Mensch dann stirbt und begraben wird, dass man auf den Grabstein was draufschreibt, so irgendeinen Satz oder einen Spruch, der irgendwie so das Leben vielleicht ein Stück zusammenfassen soll. Ja, und so, das gibt die Person wieder, so war er. Ja. Bei uns steht meistens bloß der Name und Jahreszahl drauf, aber in anderen Ländern gibt es das ganz stark. Und dann ist es so eine klassische Frage, so, was würde ich mir wünschen, dass eines Tages mal auf meinem Grabstein draufsteht? Oder bei uns, wo man das nicht auf dem Grabstein steht, wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Was hätte ich gerne, dass eines Tages, wenn ich längst weg bin und meine Kinder meinen Urenkeln dann vielleicht erzählen, wie das mal war da, was hätte ich gerne, dass man da über mich erzählt? Das sind ja Grundfragen, ja? Wozu ist mein Leben hier? Und die führen dann ganz schnell dazu, dass das ein ganz großes und dringendes und wichtiges Problem wird und ich mich auf die Suche mache und Menschen sich auf der Suche finden, ihr ganzes Leben nach diesem Etwas, was mich ausmacht. Selbstfindung nennt man das dann. Ja? Dass ich irgendwann sagen kann, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich endlich die Person, die ich immer sein wollte. Und da muss ich erstmal die Frage geklärt haben, wer wollte ich eigentlich immer sein? Auf dieser Suche wird das Ich ganz wichtig, denn um das geht's ja, um mich, der eines Tages dann angekommen sein will in meinem wahren Leben, was auch immer das ist. Das Ich wird immer größer. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Individualismus, die einzelne Person, das Zentrale, das Maßgebende ist. Übrigens interessanterweise, wir sind im 500. Jahr der Reformation und Menschen wie Martin Luther sind da gar nicht so ganz unschuldig dran an dieser Entwicklung. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern wenn man das geschichtlich anschaut, da hat es angefangen. Ne? Vor Martin Luther, vor der Reformation, haben sich Menschen vor allem als eines verstanden, nämlich als ein Teil des großen Ganzen. Ob das große Ganze jetzt das eigene Volk oder das eigene Land war oder die Menschheit als Ganzes, aber ich weiß, ich bin so ein Teil halt davon, wie alle anderen auch. Und dann kam Martin Luther und der hat was ganz Wichtiges gemacht, für das wir bis heute unglaublich dankbar sind, nämlich der hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt und hat damit was geschaffen, was vorher nicht da war, nämlich für ganz normale Menschen wie du und ich einen Zugang zur Bibel. Das war ja vorher nicht. Vorher gab es da eine ausgewählte Gruppe von Menschen, so die geistliche Elite praktisch, die haben dir gesagt, was Gott möchte. Und das musstest du halt glauben, danach musstest du dich halt richten, ja? Weil du hattest ja selber gar keine Möglichkeit. Plötzlich war die Bibel auf Deutsch da, plötzlich waren Schulen da, wo man Menschen lesen und schreiben unterrichtet hat. Plötzlich konnte jeder selbst Dinge rausfinden und nachlesen. Und es ist ja für uns bis heute ein Segen, dass du nicht bloß glauben musst, was der Pastor vorne sagt, sondern dass du tatsächlich selber nachlesen kannst und das Wort Gottes studieren kannst. Und aus diesem neuen Selbstvertrauen auch zu sagen, hey, ich kann das und ich darf das, haben sich weitere Dinge entwickelt. Das waren ja noch andere Sachen, die einem immer von oben erzählt wurde, wie die Welt funktioniert zum Beispiel, wie man sich das ganze große Ganze vorzustellen hat. Da gab es ein festes Weltbild, damals hat man sich ja noch gestritten, ob die Erde sich jetzt um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, ne? Und Galileo Galilei, falls er von dem mal gehört hat, der musste noch sein Leben lassen dafür, dass er nicht die offizielle Ansicht vertreten hat in dieser Frage. Aber das war klar geregelt, ne? Irgendwelche Leute da oben, die wissen das und die sagen dir, wie es geht. Und plötzlich haben die Menschen gemerkt, ich kann ja selber denken. Ich darf ja selber mir Fragen stellen. Und plötzlich fing es an aufzublühen, Bereiche wie Wissenschaft und Forschung. Da haben sich Menschen ganz neu auf die Suche gemacht, Fragen gestellt, wie funktioniert denn unsere Welt? Wie können wir auch manche Probleme lösen, die es unserer Welt gibt? Auf einmal gibt es einen riesengroßen Aufbruch. Und in der Mitte all dieser Entwicklung, die bis heute eigentlich andauert, steht die Tatsache, dass ein einzelner Mensch, ein einzelner vorher völlig unbedeutender Mensch, so aus der Masse raus, ich halt, dass ich tatsächlich was wert bin und dass ich selber nachdenken darf und dass ich mir meine Meinung bilden darf und dass ich entscheiden darf, was für mich wichtig ist und was nicht. Da merkt ihr schon, das ist auch gar nicht alles grundsätzlich schlecht. Das ist in vielem ein ganz großer Gewinn und eine gute Sache, dass das so ist. Aber wie in so vielen Dingen kann es natürlich auch ganz schnell dann über die Grenzen hinausschießen. Und das Ich ist plötzlich nimmer nur der nachdenkt und der den richtigen Weg sucht, sondern ich bin der den richtigen Weg bestimmt, der maßgeblich ist für alles im Leben. Ich bin eigentlich der für den ich mich interessiere. Na, wisst ihr vielleicht, ne? Alle denken immer nur an sich, nur ich denke an mich. Ne? Das Ich wird das Zentrale, das Ich wird das Wichtige und auch wenn ich das vielleicht so nie sagen würde, vielleicht auch bloß, weil ich mir da noch nie Gedanken gemacht habe, wenn das Ich das Zentrale, das Bestimmende, das Wichtigste in meinem Leben ist, dann wird das Ich eigentlich zum Gott. Ja? Das ist das Maßstab, die Autorität, nach dem ich mich richte. Ich interessiere mich nicht für andere Meinungen, ich interessiere mich nicht für andere Menschen, ich interessiere mich nicht, weil ich bin das Wichtige. Selbstvergötterung könnte man das nehmen. Und es ist ein Teil von dem, was die Bibel Sünde macht. Schaut mal, über was Jesus hier redet in diesem Text. Er redet über Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, die ihr Leben retten wollen, die was machen wollen aus ihrem Leben. Da geht es um die Frage, wie kann man denn das ewige Leben bekommen? Und bei ewigem Leben in der Bibel muss man immer hellhörig werden, denn der Begriff ewiges Leben steht immer für zwei Dinge. Der steht zum einen für das, was Jesus uns verspricht, ein Leben über den Tod hinaus, aber zum anderen auch schon diesseits vom Tod für die Frage nach einem Leben, das irgendwie Ewigkeitsqualität hat. Also das über das ganz gewöhnliche, normale Menschenleben irgendwie hinausgeht. Wie kann man das ewige Leben gewinnen? Jesus redet über Menschen, die sich darum bemühen, die da was machen wollen, die ihr eigenes Ding machen, um das irgendwie zu erreichen. Und er sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das ist das Dilemma. Das Ich steht im Mittelpunkt, aber das Ich ist der falsche Mittelpunkt. Und dann lesen wir diesen Text. Und dann gibt es natürlich, wie so oft in vielem, gibt es natürlich eine ganz einfache christliche Schnelllösung für dieses Problem. Denn dann lese ich diesen Text und da sagt er dann Jesus, wer sein Leben retten will, der will es verlieren. Und was sagt er denn, wenn jemand mein Jünger sein will? Der muss sich selbst verleugnen. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und da haben wir gegenüber diesem großen Sündendienst des Ich, ne, des Selbstvergötterung, haben wir plötzlich die andere Seite der Selbstverleugnung. Ich gebe das auf, ich laufe nimmer diesem Ich nach und da haben wir doch die Lösung, oder? Und das klingt alles wunderbar gut und geistig, und das ist das, was Menschen über Jahrhunderte dann auch immer wieder probiert haben. Bis in die Extreme hinein. Ich meine, das muss man sich an der Stelle dann mal überlegen, was heißt das denn eigentlich, Selbstverleugnung? Das kann ganz klein anfangen, zu sagen, ich interessiere mich nicht immer nur für mich, sondern für die anderen, aber dann kann es ja weitergehen und sagen, ja, aber da ist ja immer noch ganz viel Ich dabei. Das muss mehr sein. Ja, und dann hat es in die Extreme hineingeführt, dass sich Menschen dann völlig zurückgezogen haben aus allem, was im Leben irgendwie angenehm sein könnte, alles, was dem eigenen Ich irgendwie wohltun könnte, dass Menschen hineingegangen sind in irgendwelche Askese, ins Kloster gegangen sind, in die Einsamkeit hineingegangen sind, sich alle Genüsse des Lebens irgendwie auch nur versagt haben, um ja nicht irgendwie das Ich irgendwie herauszuheben. Sagen, ich verleugne mich selbst. Ist es das, was Jesus hier sagt? Geht es darum? Wenn das die Lösung ist, und das kann man natürlich ganz schnell jetzt schließen, dann stellt es ja aber einige andere Sachen in Frage. Weißt du, in der Bibel, da lese ich, wie Gott Menschen anspricht. Da lese ich so Texte wie Jeremia Kapitel 1 zum Beispiel, die Berufung des Jeremia, ganz berühmter Text. Da sagt Gott zu diesem Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gott sagt dem Jeremia, du bist mir wichtig, ich habe was mit dir vor. Ich habe dich schon geschaffen, genau für diesen Platz, damit da was geschieht durch dein Leben. Ich möchte dich gebrauchen, Jeremia. Und dann sagst du, okay, gut, das ist jetzt halt Jeremia, da gibt's immer so Ausnahmefiguren. Ja, also mit dem hat Gott natürlich was vor, der ist was Besonderes. Aber wie sieht es denn mit allen anderen aus? Da liest du viel mehr Stellen. Ich nehme mal einen raus, Psalm 139. Du bist es ja auch, Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar für mich sind deine Gedanken, Gott. Es sind unbegreiflich viele. Und da wird es ganz schnell ganz allgemein. Gott schafft Menschen als was ganz Wertvolles, was Einzigartiges, mit dem er was vorhat, das er gebrauchen möchte, wo er so viel hineingelegt hat von seiner Kreativität. Schaut, der Psalmschreiber, der hier sagt, deine Werke sind wunderbar, der hat jetzt gerade nicht die Schöpfung angeguckt und einen herrlichen Sonnenaufgang gesehen, so über dem Schwarzwald drüber und die Herrlichkeit der Natur und dann gesagt, deine Werke sind wunderbar. Weißt du, was der sich angeschaut hat? Das steht ja in den Versen rum. Der hat sich selbst angeschaut. Und hat im Betrachten von sich selbst gesagt, Gott, boah, das ist wunderbar, was du gemacht hast. Das ist was ganz Tolles, was Einzigartiges. Klingt das jetzt nach Selbstverleugnung? Nach, ich bin überhaupt nicht wichtig, dieses Ich muss verschwinden und immer kleiner werden und sollte möglichst gar nicht da werden? Wozu hat Gott mich denn dann geschaffen? Wo bleibt denn dann diese Frage? Also, und da merkt er schnell, wir sind jetzt von einem Extrem in das andere Extrem reingerutscht und haben dabei völlig verpasst, dass wenn die Bibel sagt, dass das Leben etwas ist, was Gott mir anvertraut, für das er mir Verantwortung gibt, wo er möchte, dass da was draus rauskommt, und wenn Sünde in der Grundlage Zielverfehlung ist, das ist ja das, was das Wort wörtlich bedeutet, dann ist eine pure und absolute Selbstverleugnung genauso Sünde wie eine Selbstvergötterung. Denn die fragt dir dann nicht mehr, was Gott Tolles in dieses Leben hineingelegt hat und da vielleicht machen möchte. Die genießt nicht mehr die Schönheit dessen, was Gott da geschaffen hat. Und dann merkt er, wie schnell man in solchen Extremen sein kann und denkt, naja gut, das eine ist nichts, also muss es das andere sein. Und dabei wieder im gleichen Problem landen kann. Was ist denn jetzt die Lösung?
Das müsste uns eigentlich allen klar sein. Und die richtige Antwort ist immer Jesus. Jesus ist immer die Lösung, wenn es um Sünde geht. Dazu hat ihn Gott auf diese Welt gesandt. Und vielleicht muss man diesen Text halt nochmal richtig lesen. Ich habe das ja vorher auch bewusst natürlich schon auch so gemacht, dass ich euch jetzt gerade dann immer so Bruchstücke vorgelesen habe aus diesem Text und dann immer wieder so Halbsätze übersprungen habe zwischendurch. Wenn du deine Bibel vor dir hast, hast du es vielleicht auch gemerkt. Was sagt er denn Jesus? Er sagt, wenn jemand sein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Und dann merkt er vielleicht, was da passiert. Denn Leben retten, das war ja vorher schon das Ziel. Das war ja das, was die Menschen versuchen, von sich selber aus. Was Tolles zu machen aus diesem Leben. Wer zu sein in diesem Leben. Irgendwo einen Platz zu finden, wo ich sagen kann, jetzt bin ich wirklich ich, jetzt lebe ich wirklich. Und Jesus sagt, es wird nichts. Aber damit ist Jesus eben noch nicht fertig. Sondern dann benutzt er genau die gleiche Formulierung und sagt, und wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es retten. Und diesen Teil des Verses darf man nicht weglassen. Jesus verspricht nämlich genau das, wonach alle suchen. Ja? Der sagt also nicht, das Ende des ganzen Liedes ist, dass das Ich sowieso nicht wichtig ist, dass du sowieso nicht wichtig bist und das musst du endlich kapieren, ja, dass du völlig unwichtig bist und dann bist du ein richtiger Christ, dann ist es richtig. Dann bist du ein Nachfolger, ein Jünger, darum geht's ja. Ne? Sondern er sagt, nein, genau das wirst du bekommen. Du wirst angekommen sein. Dein Leben wird gerettet sein. Du wirst sagen können, ja, jetzt habe ich den Sinn des Lebens gefunden. Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Jesus verspricht nicht einen Weg raus aus diesem ganzen Zustand, wo das Leben so wichtig ist, das Wahre, sondern er verspricht das wahre Leben, das eben nur er geben kann. Man darf diesen Text also als Versprechen lesen. Und das passiert leider, glaube ich, viel zu selten mit Texten wie diesem. Die liest man immer so als Mahnung mit hohem Zeigefinger. Pass bloß auf, dass du dich nicht zu wichtig nimmst. Vielleicht sollten wir ihn einfach als Versprechen lesen und sagen, schau mal, das ist es, was Jesus zusagt. Wer mein Jünger sein will, wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Jesus sagt es zu. Er spricht über Lebensinhalte hier auf dem Weg dorthin, das ist ganz wichtig. Ne? Das Leben, das er verspricht, ist nicht irgendein Leben, ist nicht ein selbstbestimmtes Leben, ist nicht irgendein schwammiges Konzept von was wahres Leben ist, sondern es hat ganz konkrete Inhalte. Es ist ein Leben in der Nachfolge, ne? Steckt da drin. Und Nachfolge heißt immer, es ist letztlich fremdbestimmt. Ja? Es ist, er geht voraus und ich folge. Und ich sage nicht, wo es hingeht, sondern er sagt, wo es hingeht. Und ich frage dann auch nicht, warum gehst du jetzt da lang, da wäre es doch viel besser. Und ich sage, du gehst da, aber ich denke, da ist die Abkürzung, sondern Nachfolge heißt, du gehst dorthin, also gehe ich auch dorthin. Ne? Das ist schon ein Aufgeben dessen, dass ich selber entscheide, wie die Richtung ist. Jesus redet von Selbstverleugnung, ja, also von Aufgabe der eigenen Kompetenz zu bestimmen, was wichtig ist und was das Ziel ist und wo es hingehen soll und was der große Traum ist. Ich habe ja vor 2 oder 3 Jahren mal beim Einsegnungsgottesdienst über diesen Spruch gepredigt, von wegen, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und dass der falsch ist. Denn es geht nicht darum zu sagen, was will ich denn und was erträume ich mir, sondern was erträumt sich Gott für mein Leben. Ja? Das ist Selbstverleugnung. Jesus redet von sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das klingt unangenehm und das ist auch richtig so. Ja, der redet über Schwierigkeiten, die da kommen. Der sagt nicht, das wird ein einfacher Weg. Der sagt nicht, wenn du jetzt mit mir nachfolgst, dann schwebst du immer auf Wolke 7. Der sagt nicht, wunderbar, geh mit mir und ich räume dir alle Hindernisse auf dem Weg. Der sagt, mir nachzufolgen, das heißt, dein Kreuz auf sich zu nehmen. Und wenn du wissen willst, was Kreuz heißt, dann brauchst du ja bloß mal das Leben Jesu angucken, dann siehst du ganz schnell, was Kreuz heißt. Und das ist kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Und dann viertens, was sagt er? Also mein Jüngersein, Selbstverleugnung, Kreuz. Und das vierte, ich weiß nicht, wer das vorher gemerkt hat, dass das ja irgendwie, wenn man den Satz mal wirklich intensiv liest, dass das eigentlich unlogisch klingt, was Jesus da sagt. Wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er. Und dann kommen drei Voraussetzungen fürs Nachfolgen, nämlich sich selbst verleugnen, okay, haben wir kapiert, sein Kreuz auf sich nehmen, okay, haben wir auch kapiert. Und das dritte, die dritte Voraussetzung für das Nachfolgen wollen ist, dann muss er mir nachfolgen. Hä? Wird das jetzt verstanden? Also was Jesus in dem Satz sagt ist, wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er mir nachfolgen. Ja, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir das mal dringend hören müssen, ja? Vielleicht ist ja das, was Jesus sagen will an dieser Stelle auch einfach, dann muss er das jetzt halt auch tun. Dann muss er sich auf den Weg machen. Dann muss er nicht bloß drüber nachdenken, was es heißt, nachzufolgen, sondern dann muss er den ersten Schritt gehen. Auch wenn das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Und wenn er weiß, dass dieser Weg kein einfacher sein wird, weil auf diesem Weg, sagt Jesus, da wird man sein Leben verlieren. Alles das, was mir bis jetzt so wichtig war und so wertvoll war und wo ich immer dachte, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich jemand. Alles das, wo ich immer dachte, wenn ich da bin, dann habe ich das wahre Leben endlich gefunden. Alles das wird verloren gehen auf diesem Weg. Aber das Ergebnis steht auch schon fest. Wer das tut, sagt Jesus, der wird sein Leben erretten. Er verspricht genau das, was ich suche. Er verspricht eben Leben und das sollte uns ja natürlich nicht überraschen, denn es ist ja Dauerthema in den Evangelien. Na, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen, also es redet über seine Schafe, Leben zu bringen, Leben in Fülle. Allein das Johannesevangelium, das bietet sich an, weil das dann so ein Schlüsselwort ist beim Johannes, wenn man das mal durchgeht. Der sagt ja schon, warum er dieses Evangelium überhaupt schreibt. Kapitel 20, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihm in seinem Namen das Leben habt. Und dann kannst du das ganze Evangelium durchgehen. Ich mache bloß ein paar Beispiele. Erstes Kapitel, da kommt Jesus, das wahre Wort Gottes, auf die Welt. In ihm, schreibt der Johannes, war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Welt, der Menschen. Johannes 3, Vers 16, berühmtester Bibelvers wahrscheinlich überhaupt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gleiches Kapitel, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Noch ein Stück weiter, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihm kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Noch ein Kapitel weiter. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Johannes 6, ich versichere euch, wer glaubt, der hat das Leben. Johannes 14, Vers 6, noch einer der berühmtesten Bibelverse, die es überhaupt gibt. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Ja, natürlich. Ja, und im gleichen Kapitel ein paar Verse weiter, noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das ist das, was Jesus verspricht. Von vorne bis hinten ist das seine Zusage. Das ist der Grund, warum er gekommen ist, um Leben zu bringen. Und bitte immer voll einschließlich. Das schließt es ein. Ja, Leben nach dem Tod. Kein Ende, kein unendlicher Schlusspunkt, so jetzt war es das halt, sondern ein Leben darüber hinaus. Aber auch vorher, ein Leben vor dem Tod. Ein Leben erfüllt mit seinem Heiligen Geist, ein Leben erfüllt mit seiner Nähe, ein Leben, das man endlich mal richtig Leben nennen kann. Mit anderen Worten, genau das, wonach die Welt immer sucht. Also um das nochmal zusammenzufassen, was ist denn jetzt die Lösung, wenn das Problem der Sünde ist, dass ich mich entweder für viel zu wichtig nehmen und immer denke, ich muss jetzt und ich werde mir das wahre Leben irgendwie erarbeiten und toll dastehen und dann das gefunden haben und was wird es genial sein? Und auf der anderen Seite ist es genauso problematisch, mich komplett zurückzuziehen und sagen, ich gebe das jetzt einfach alles auf und das will ich sowieso nicht. Die Lösung ist Jesus. Denn ich finde das Leben nicht darin, dass ich selber versuche zu produzieren und ich finde es auch nicht darin, dass ich einfach aufhöre, danach zu suchen, sondern ich finde es dann, wenn ich es bei Jesus suche. Und nur dann, wenn ich es bei Jesus suche. Er ist das Ziel meiner Suche, er ist das die Antwort aller Dinge. Und wir haben es vorher schon gesungen, was Paulus im Galater, dann schreibt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Das ist das, wo du sagen kannst, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich es gepackt. Jetzt brauche ich nimmer weitersuchen. Das ist die Antwort auf die Sünde. Ja, und jetzt die Frage, wie jeden Sonntag. Die Frage, okay, gut, und was heißt das jetzt für mich? Und die Frage, wie die letzten paar Male, die kommt dann immer wieder auch zurück auf die Frage, okay, gut, jetzt kapiere ich das alles und ich sehe dieses tolle, große Angebot Gottes und ich weiß, habe vielleicht auch begriffen, das ist die Antwort auf alles, das, was ich jemals gesucht habe. Aber irgendwie muss ich mir dann trotzdem noch die Frage stellen, will ich das eigentlich? Und vielleicht hast du die letzten Sonntage schon gemerkt, dass man da immer so im ersten Moment denkt, das ist ja eine blöde Frage, natürlich will man das. Aber dass, wenn man drüber nachdenkt, dass die Antwort eigentlich gar nicht so offensichtlich ist. Wenn man mal ehrlich ist zu sich selber. Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann muss ich mich schon fragen, will ich denn wirklich meine eigenen Ideen fürs Leben einfach aufgeben und sagen, die sind mein Traum, ist nicht der wichtige Traum. Wonach ich, was ich denke, das wichtig ist und was toll ist für mein Leben und wo ich hin will, das ist nicht das, was zählt. Will ich das so einfach aufgeben? Will ich mein Kreuz auf mich nehmen? Und damit meine ich nicht irgendwie so ein Christ, der dann beim Marsch für Jesus oder sowas mit dem Holzkreuz und dem Rädle hinten dran, damit es leichter zur Beförderung geht, so durch die Straßen zieht, sondern will ich mein Kreuz auf mich nehmen mit allen Konsequenzen, die das hat? Mit all dem Verlust, der damit drinsteckt und all dem Leiden, das es mit sich bringen kann. Und Jesus ist da sehr offen und sehr deutlich, wenn er drüber redet. Und er sagt nicht bloß einmal, dass sie euch verfolgen werden um meines Namens und solche Dinge. Bin ich bereit, das zu tun? Merkt ihr, wie das gar nicht so einfach ist, plötzlich zu sagen, ja, natürlich will man das. Will ich meine Selbstständigkeit aufgeben? Mein Recht zu bestimmen und zu entscheiden, was richtig und was wichtig ist, bin ich bereit, mich da in eine Abhängigkeit reinzubegeben und zu sagen, nur noch du zählst und du bist wichtig. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein steiler Satz. Wenn man drüber nachdenkt, bin ich dazu bereit? Und dann stellst du diese zwei Dinge nebeneinander und plötzlich merkst du, nein, es ist nicht so, dass da jeder sofort springt und sagt, ja natürlich will ich alles selbstverständlich ganz jubeln, sondern das ist mit Opfer verbunden, das ist mit Herausforderung verbunden, das muss man sich überlegen, diese Sache. Aber dann stellst du diese zwei Dinge nebeneinander und vielleicht, und das wäre die Gefahr, hast in diesem Moment schon eins wieder vergessen, von ganz vom Anfang. Nämlich, dass man diese zwei Dinge eigentlich nicht nebeneinander stellen kann. Denn das, was da auf der einen Seite steht, ich sage mal, mein Selfie, meine große Vorstellung vom Leben, meine großen Träume und Wunschvorstellungen, die sind ja kein realistisches Bild von mir. Das ist ja ein Zerrbild, das ist ja ein Wunschtraum, das ist ja nicht die Realität, wo ich sagen kann, nein, das will ich auf keinen Fall aufgeben, da ist das andere doch nicht so viel wert, sondern das ist ja nur ein erdachtes, ein virtuelles, ein Profilbild, das ich mir gebastelt habe von mir selber. Ich bin da ja gar nichts. Ich wäre da ja nur gern und habe gesucht und gemacht und bin immer noch nicht hingekommen und dem Ganzen keinen Schritt näher gekommen. Und erst wenn ich mir das wieder neu bewusst mache, dann merke ich, wie sehr dieser Vergleich hinkt. Dann merke ich, dass das doch gerade mein Dilemma war und dass gerade dafür Jesus die Lösung ist. Und dann kann ich sagen, ja, das will ich. Ich renne nimmer länger diesem Wunschtraum hinterher. Ich muss das gar nicht sein, was ich immer darstellen wollte. Das brauche ich nicht sein. Ich brauche überhaupt nichts sein. Ich brauche überhaupt niemand sein und gar nichts darstellen. Wenn ich nicht lebe, sondern Jesus in mir, dann stellt er was dar. Und das ist das Wichtige. Dann bin ich angekommen. Dann kann ich erleben, wie Jesus einen Neuanfang schenkt, neues Leben, großes Thema, wie er wundert. Dann kann ich Jesus in den Mittelpunkt stellen und sagen, der ist jetzt mein Profilbild. Der ist mein Selfie. Das ist übrigens genau das, was Gott macht. Gell? Das ist seine Zusage, ja. Das ist das, was Paulus im Römerbrief beschreibt, wenn er sagt, dass Gott uns sozusagen, dass die Gerechtigkeit Christi anrechnet. Ja? Dann sagt er, wenn Gott jetzt dein Leben anschaut, dein Leben, ne? Mit all deinen Fehlern und all deinen Runzeln und all den schlechten Dingen, um die du weißt und Gott auch, ja? Wenn Gott dich jetzt anschaut, dann beschließt er nicht mehr dich zu sehen, sondern Jesus zu sehen an dieser Stelle. Also der macht es auch, ja? Der überklebt das alte Selfie mit einem neuen Profilbild und da ist Jesus drauf. Und ja, das will ich auch. Dann gab es ja noch eine zweite Frage, die immer auch ganz wichtig ist. Das ist immer eine Sache, über mich zu reden und eine andere Sache, über andere Menschen zu reden. Und ich muss mir immer auch die Frage stellen, was heißt denn das jetzt in meinem Umgang mit anderen Menschen? Und da gibt es, gerade ich denke in diesem Bereich, gibt es da zwei so ganz typische Fallen, auf die wir als Menschen immer wieder reinfallen. Gerade wenn es um diesen ganzen Bereich, wer will ich da sein, was will ich darstellen, wie sieht es nach außen aus, wenn es darum geht, ist die erste Falle immer die, dass wir anfangen, einander zu vergleichen. Das passiert ja dann auch, ne? Da muss ja jeder ein noch tolleres Bild haben von sich selber, muss noch mehr darstellen, muss noch besser darstellen, um mithalten zu können in dem ganzen Rennen dann überhaupt. Die zweite Falle, in der wir immer wieder tappen, ist, dass wir andere, dass wir diesen Selfie, dass wir die Selbstdarstellung von anderen, dass wir die glauben. Und dass wir denken, der andere ist tatsächlich so. Bei mir selber weiß ich ja schon, dass das nicht so ist. Dass oft der Anspruch, was ich sein möchte und das, was ich tatsächlich bin, dass das weit auseinander liegt. Dass ich mich oft ganz anders darstelle, als ich tatsächlich in Wirklichkeit bin. Bei mir selber sehe ich das ganz leicht, aber bei anderen falle ich immer wieder drauf rein. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, was heißt das für mich in meinem Umgang mit anderen, ist, dass ich es lernen möchte, andere mit den Augen Gottes zu sehen. So wie er sie sieht. Und Gott, der guckt durch jedes noch so tolle Profilbild durch und sieht, was dahinter steht. Gott durchschaut jede Selbstdarstellung. Andere mit Gottes Augen sehen, das hieß ja konkret, bei mir anzufangen. Und mich selbst mit Gottes Augen zu sehen. Und da könnte ich dann Jesus entdecken und das, was er für mich getan hat und dass er wichtig ist. Und in dem Moment, da entfällt es völlig, dass ich irgendwie noch Bedarf habe, mich mit anderen zu vergleichen. Da muss ich mich gar nicht mehr messen. Da merke ich ja, dass es gar nicht um das geht, wie ich jetzt dastehe im Vergleich zu anderen, sondern dass es nur um Jesus geht. Und das ist das Wichtige. Und dann gehe ich von mir zum anderen und entdecke das, was ich bei mir entdeckt habe, auch beim anderen. Die Tatsache, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, dass ich ihm was wert bin. Dass er nicht einfach sagt, du musst dich komplett aufgeben, du bist sowieso nicht wichtig. Sondern dass er mich ernst und wichtig nimmt. Dass er mich geschaffen hat, weil er mich wollte und was tun möchte und was machen möchte aus meinem Leben. Das kann ich dann auch in dem anderen entdecken, für den das ja genauso gilt. Auch er ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Auch mit ihm hat Gott was vor. Und da sage ich, Gott, hilf mir, den anderen mit deinen Augen zu sehen und hilf mir, durch all die Selbstdarstellungen, all dies, die Selfies durchzugucken und dahinter zu sehen, was da an Potenzial drin steckt und was passieren könnte im Leben des anderen, wenn da auch Jesus im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, dass es meinen Umgang mit anderen Menschen verändern wird. Ich glaube, dass es ganz wesentlich prägen kann, wie ich gute Nachricht auch weitergebe, wie ich von ihm Zeugnis bin, wie ich mit anderen Menschen rede. Ich weiß aber auch, dass das nichts ist, was ich alleine schaffen kann. Dazu brauche ich seinen Heiligen Geist. Dazu brauche ich sein Reden und sein Wirken in meinem Leben. Und das fängt immer bei mir an. Das fängt immer an mit der Feststellung, ich bin der Erste, der gesündigt hat in dieser Geschichte. Ich habe gesündigt und ich sündige auch heute noch weiter, auch wenn ich jetzt neues Leben mit Jesus habe und er längst bei mir was anderes gemacht hat, auch wenn längst er mein Profilbild sein kann, dann benehme ich mich trotzdem noch oft so und lebe so und denke so, wie wenn es anders wäre und ich immer noch selbst der Maßstab aller Dinge wäre. Das fängt an mit der Feststellung, ich habe gesündigt und tue das immer noch, immer wieder. Und es geht weiter mit der Sehnsucht. Ich will leben. Ich will echt leben. Ich will dieses Leben, das Jesus mir geschenkt hat, will ich voll ausleben. Mit ihm im Mittelpunkt. In der Nachfolge, ihm nach. Abhängig. Ja, wenn es das heißt, dann will ich abhängig sein. Aber echt sein. Leben halt. Dabei möge Gott mir helfen. Und uns allen. Wir beten. Komm, Heiliger Geist.